früher, es gab das Orakel von Delphi, da stand drüber, erkenne dich selbst, ja, als jeder da in das Orakel von Delphi reingekommen ist. Und das, finde ich, ist eigentlich der wichtigste Spruch überhaupt, denn es ist völlig in Ordnung, wenn jemand nicht unternehmerisch unterwegs ist oder wenn jemand Spaß an völlig anderen Themen hat, ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, erkenne dich selbst und sei der du sein möchtest und nicht einer Phantomfigur nachzujagen, die vielleicht gerade irgendwie cool ist oder sowas, ja. Und wenn jetzt gerade zufällig mal Unternehmertum cool ist, dass man dann dem hinterherjagt, das ist, glaube ich, keine nachhaltige Sache.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Über Arbeitskultur reden wir gerne auch in den 5 Good Work Prinzipien, die ihr in den Shownotes findet. Die Stammhörer wissen das bereits. Und eines dieser Prinzipien lautet Denken in Möglichkeiten. Da kommen wir immer wieder dran vorbei, nämlich wie können wir den Raum an nutzbaren Möglichkeiten maximal vergrößern in unserem Denken, aber natürlich auch in unserem Handeln. Und genau dafür ist unser heutiger Gastexperte. Dr. Alexander Morzek hat bei uns heute eingecheckt im Studio und er kennt sich aus mit den Möglichkeiten und Geschäftsideen. Seine Plattform und sein gleichnamiger Podcast Digitale Optimisten bringt genau das auf den Punkt. Also, wie können wir größtmögliche Anzahl an Geschäftsideen entwickeln und Achtung, erfolgreich umsetzen? In Hauptberuf ist Alexander CEO der Oetker Digital, einem Unternehmen aus der Oetker Gruppe. Und Oetker Digital befasst sich genau mit der Fragestellung, wie können wir Daten in die Entscheidungsfindung bestmöglichst einbringen, um eben erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also ihr seht, der Kreis schließt sich wieder. Wir bleiben bei den Möglichkeiten im digitalen Raum. Alex ist zugleich auch ein lieber Kollege aus dem Brand 1 Podcast Netzwerk. Von daher sind wir auch über diese Stelle miteinander verbunden. Und ich bin heute natürlich total neugierig zu erfahren, welche Geschäftsideen in seiner Sammlung denn sich so verstecken und vielleicht schon erfolgreich das Licht der Welt erblickt haben. Wir reden heute also über die Umsetzung von Ideen, über Kreativität, welche Rolle digitale Sphären dabei spielen, welche Rolle auch KI dabei spielt, wie man ganz einfach ins Tun kommt und warum es eine gute Idee sein kann, eine Idee zu klauen und warum das auch das Prinzip von digitalen Optimisten ist. Also viele gute Gründe, heute mit Alex zu sprechen. Ich freue mich sehr auf ihn und freut ihr euch auf ein spannendes, packendes Gespräch mit Alexander Morzek. Und hier ist er, unser digitaler Optimist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Alex. Herzlich willkommen bei Good Work.
Hallo Jule, vielen Dank für die Einladung.
Denken in Möglichkeiten. Erstmal so, bevor wir die standarderste Frage sagen, fühlst du dich abgeholt oder sagst, nicht nur denken?
Ja, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also vielleicht kann ich ja mal so anfangen. Ich glaube, dass jetzt ist gerade beginnt was ganz Tolles, ja, nämlich das Zeitalter, in dem wir mit künstlicher Intelligenz sehr viel mehr machen können. Und deshalb glaube ich, da können wir bestimmt später noch drauf eingehen, deshalb glaube ich, dass man nicht nur denken sollte, sondern dass es auch eine tolle Möglichkeit ist, neue Dinge zu machen.
Ja, und du kriegst die erste Frage gestellt, kennst du sie? Nämlich die erste Frage bei Good Work lautet, wie bist du in den Tag gestartet? Also, wir wollen gerne erfahren, wie startet ein digitaler Optimist wie du, Alex, in den Tag?
Ich habe 2 kleine Kinder, die sind 2 und 4. Das heißt, die bestimmen, wann mein Tag beginnt, indem sie nämlich auf meinem Kopf rumspringen und dann meinen Schlaf beenden. Ja, und dann versuche ich, jeden Morgen ein bisschen Sport zu machen, um so ein bisschen den Tag zu starten, mich um meine Kinder zu kümmern. Und dann geht's auch schon los. Also ich habe noch einen Kaffee in der Hand, es ist noch relativ früh am Morgen. Hm. Und so beginnen eigentlich alle meine Tage mit meinen beiden kleinen Kindern.
So, jetzt Hand aufs Herz und bitte um eine ehrliche Antwort. Wann fällt der erste Blick aufs Handy? Wie viele Minuten nach dem Wachwerden?
Ja, das ist ehrlich, das ist,
wir sind
kleine,
unter uns.
Das ist eine kleine Schwachstelle von mir. Also ich hab immer mal wieder so Wellen. Manchmal habe ich so Digital Detox Wellen und da bin ich dann auch super konsequent. Da gehe ich schon ins Bett und lese ein Buch. Ja, und dann schlafe ich auch viel besser und da geht es mir alles besser. Aber manchmal habe ich dann auch, manchmal auch in so Zeiten, weiß ich nicht, wenn jetzt TV-Duell zwischen Trump und Harris war oder sowas, ja. Und dann interessiere ich mich da einfach für und dann muss ich dann morgens relativ früh aufs Handy gucken. Dazu kommt, ich gehe relativ früh ins Bett, weil ich diese zwei kleinen Kinder habe. Das heißt, ich verpasse relativ viel, was abends noch passiert oder nachts passiert. Deshalb, also die ehrliche Antwort ist, ich greife früher aufs Handy, als ich eigentlich sollte und heute wahrscheinlich schon nach 10 Minuten.
Ja, das ist doch ganz gut, 10 Minuten. Also ich kenne wirklich viele Menschen, die Augen auf Handy. Ich sag jetzt mal nicht, wo ich dazu gehöre. Aber ich bin auch kein Vorbild. Naja, wir erfahren ja hier bei Good Work immer ganz viel, was Menschen so machen in den Morgenstunden. Und das ist zum Teil wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und ich glaube, dass wir bei aller Digitalität, die uns so umgibt, dass wir trotzdem so unsere kleinen analogen Inseln und Rituale auch brauchen. Und dass wir uns die auch trotzdem schaffen, ob wir das so uns vergegenwärtigen oder auch nicht, das ist eine andere Sache. Und also das heißt, Kinder hüpfen auf deinem Kopf rum und dann geht's Richtung Frühstück. Und dann bist du ganz typisch für die Digitalisten sehr mobil aufgestellt. Das heißt, du arbeitest von zu Hause aus oder in einem Coworking Space oder fährst du sehr traditionell ins Büro. Wie müssen wir uns das ganz konkret vorstellen?
Also ich arbeite sehr gerne im Büro, weil ich mag einfach mit Leuten zusammen vor Whiteboards zu stehen und zu überlegen, wie man was macht. Ich finde diesen Moment, ich glaube, wir leben ja nicht nur für eine Excel-Tapete oder für eine PowerPoint-Deck. Ja? Und ich finde, wenn man schon eine Firma hat, dann muss man ja auch schauen, dass man die Probleme löst, die lösenswert sind. Und da macht es mir einfach wahnsinnig viel Spaß, mit Leuten, weißt du, vor einem Whiteboard zu stehen, zu überlegen, eine Nuss zu knacken, die man irgendwie nicht geknackt hat. Das ist für mich irgendwie, da macht für mich Arbeit Spaß. Und so da versuche ich relativ viel Zeit zu verbringen. Wenn du mich fragst über mein Morgenritual, was ich rausgefunden habe vor einiger Zeit, das kann ich wirklich jedem empfehlen, ist, ich glaube, dass jeder Mensch hat so eine gewisse Zeit, in der er oder sie besonders produktiv ist. Bei mir ist es zum Beispiel der Morgen. Ja, da bin ich produktiver als am Abend. Bei manchen Leute sind Nachtschwärmer und für die ist es dann die Nacht. Aber ich habe angefangen, mir die eine Stunde am Tag, die ich am produktivsten bin, die habe ich mir meetingfrei gemacht. Ja, also da möchte ich, dass keine Meetings reingesetzt werden, wenn möglich. Und schaffe das einigermaßen ganz gut. Und das heißt, ich fahre ins Büro und habe erstmal eine Stunde, wo ich erstmal die wichtigste Sache des Tages versuche zu machen. Und dann fühlt sich der Tag schon ein bisschen leichter an, weil man weiß, okay, egal was noch passiert, ich habe ein bisschen was geschafft. Das kann ich ehrlich gesagt jedem empfehlen, auch wenn es nicht für jeden die Morgenstunde ist.
Na, sehr schöner Hinweis und sehr schöne Empfehlung. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wann ist die Stunde und was wäre so etwas Wichtiges? Wäre das zum Beispiel E-Mails lesen oder wäre das Konzepte machen oder wäre das was auch immer?
Ja, das kommt davon an. Also wenn ich jetzt über meinen Job bei Oetker Digital nachdenke, dann wären das vor allem Ideen, wie können wir mit Daten, die wir in der Oetker Gruppe haben, bessere Entscheidungen treffen. Ja, also muss ich zum Beispiel kann ich bessere Preise setzen? Kann ich Innovationsentscheidungen besser treffen? Ja, weiß ich, wann welche Innovation gelauncht werden sollte? Kann ich sagen, wie ich meine Supply Chain managen muss? Also das sind alles Fragen, die einen Konsumgüterhersteller sehr interessieren. Und da ist meine Aufgabe vor allem zu verstehen, okay, wo sind denn Möglichkeiten, wo wir Daten in ein Konsumgüterunternehmen bringen können? Und da wäre eine typische Aufgabe, dass ich mir mit einem Team überlege, okay, was sind eigentlich die Bereiche, wo wir mal überlegen müssen, wo wir Daten haben und wie wir die in die Anwendung bringen können. Ja, anders, wenn ich jetzt beim Thema digitaler Optimisten, da habe ich natürlich nicht ganz so viel Zeit, weil mein Hauptjob ist bei Oetker. Das heißt, ich versuche da möglichst viel meiner Arbeit zu automatisieren oder auch AI-Tools einzubauen, die mein Ziel ist es oft, mal eine Stunde zu investieren und danach keine weitere Zeit aufwenden zu müssen in repetitive Aufgaben. Mhm. Und so würde ich dann diese Stunde verbringen, wenn ich dann für Digitaloptimisten arbeiten würde.
Fangen wir mal vielleicht kontraintuitiv bei den digitalen Optimisten an, steigen nicht sofort in die Welt der Organisation ein, sondern hören uns erstmal an, was ist denn überhaupt diese Plattform Digitale Optimisten? Weil ich glaube, das dürfen wir unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären. Ich habe ja gesagt, Deutschlands größte Plattform für Geschäftsideen und wie man sie erfolgreich macht. Was dürfen wir uns genau darunter vorstellen?
Vielleicht fange ich mal mit einer Geschichte an, ja. Also ich habe vor vielen Jahren für Google gearbeitet in San Francisco und hatte vorher ein kleines Startup und bin dann in die USA gegangen, wie gesagt nach San Francisco, und habe da für den großen Tech-Konzern gearbeitet, wo da damals 200.000 Leute gearbeitet haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Google ist ganz toll, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da zu arbeiten, aber ich wollte immer diesen Kontakt haben zur Unternehmertum-Szene. Ja, das war mir irgendwie total wichtig. Und da habe ich angefangen, einen Podcast zu machen und habe mit der ganz einfachen Idee, Mensch, wenn Mark Zuckerberg heute leben würde und etwas Neues anfangen würde, an was würde er oder sie arbeiten? Ja, also wer sind die neuen Mark Zuckerbergs? Und die habe ich versucht zu interviewen. Da ist mir relativ schnell aufgefallen in meinem Podcast, dass viele Geschäftsideen, manche Geschäftsideen, die da auch irgendwie ganz viel Geld von Investoren bekommen haben, manche, die glaube ich gar nicht so richtig. Ja, vielleicht da denke ich mir vielleicht so, irgendwie, das würde ich vielleicht ein bisschen anders machen. Aber, und andere, da habe ich gesagt, das ist ja fantastisch, das ist ja eine super Idee, das müsste doch wie geschnitten Brot durchgehen. Und dann über die Zeit habe ich festgestellt, Mensch, nicht jede Idee, die sich auch gut anhört, ist auch gut. Ja, oder einige Ideen, die sich schlecht für mich anhören, sind auch schlecht. Und dann kam der Gedanke, nachdem ich diese ganzen Interviews geführt hatte mit Gründern aus den USA, habe ich mir überlegt, Mensch, ich würde gerne mehr erklären und erzählen über, ich möchte mehr Geschäftsideen mehr transparent machen und mehr über diese Welt der Möglichkeiten reden, ja, und was eigentlich da draußen möglich ist. So, und da ist dann sozusagen Digital Optimisten in der Form, wie sie jetzt ist, entstanden. Und ich habe mit vielen Menschen im Podcast Interviews geführt, auch Leute, die gar nicht so im Startup-Szene sind, wie Dennis Haogo, ein Fußballnationalspieler, oder Nico Rosberg oder auch viele andere in der Startup-Szene, habe ich Interviews geführt und denen immer die Frage gestellt, was ist die Geschäftsidee, die du machen würdest, wenn du mehr Zeit hättest? Und daraus sind dann immer viele interessante Geschäftsideen entstanden und die habe ich dann auch in einen Newsletter gebracht, der jetzt relativ groß geworden ist. So, und das ist eigentlich die Idee dahinter. Also ich versuche eigentlich, die Lust auf Aufbruch, das Lust auf Neues zu vermitteln, indem wir über Geschäftsideen sprechen.
Also ich glaube 13.000 habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das noch richtig ist, ist der Newsletter. Und in diesem Newsletter erfahre ich ja nicht nur von Ideen, die in deinem Podcast geteilt werden, sondern es sind ja auch andere Ideen, oder? Also was versammelt sich da? Sind das wirklich in Anführungszeichen nur die Dinge, die du erfragt hast im Podcast, oder gibt es auch noch Ideen darüber hinaus?
Ja, total. Also mir macht das total viel Spaß, über Geschäftsideen nachzudenken. So war ich irgendwie schon immer. Und das ist für mich jetzt eigentlich auch ein Anlass, die zu kuratieren. Ja, und die irgendwie, schön, dass jemand zuhört, ehrlich gesagt, dass ich die mal ein bisschen in den Äther rauspusten kann. Aber genau wie ich gesagt habe, also es gibt auch, ich frage auch mit anderen Szenegrößen, spreche ich. Und wir sprechen nicht nur über Geschäftsideen, sondern auch, was muss man denn machen, um mit einer Idee anzufangen? Ja, wie würde man denn heute eine Idee anfangen mit den ganzen AI-Tools, die es da draußen gibt, ne? Denn ich glaube, die Möglichkeiten haben sich da schon deutlich vereinfacht, auch für Menschen, irgendwie unternehmerisch tätig zu werden. Und das versuche ich so ein bisschen runterzubrechen und sagen, Mensch, wenn es da draußen Menschen gibt, die unternehmerisch interessiert sind, und das ist nicht jeder und das ist auch völlig in Ordnung, aber viele Leute gibt es da draußen, die sagen, ich würde doch gerne das machen, ich hatte schon immer eine Idee und ich würde so gerne, aber vielleicht traue ich mich nicht, denen ein kleines Ventil, ein kleines Forum bieten und zu sagen, ja, es ist doch vielleicht einfacher, als du denkst. Und das sind vielleicht Möglichkeiten vorzugehen. Und wenn du auch keine Idee hast, hier gibt es ein paar Ideen, die wir mitbringen. Das ist ein bisschen die Idee.
Haben diese Ideen immer einen digitalen Kern oder könnte das auch was ganz Analoges sein?
Ja, wir haben auch viele Ideen, die analog sind. Also einige, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum die meisten einen digitalen Kern haben. Denn schau mal, ich frage mich immer, wenn meine Eltern, die sind so in den 50ern geboren, wenn die eine Geschäftsidee gehabt hätten, wie hätten die gemacht, wenn sie 30 gewesen wären, wenn in den 1980ern? Denn das ist ja gar nicht so leicht. Du musst ja überhaupt erstmal Kunden gewinnen. Also in den 80ern, da gab es noch kein Google, kein Meta, kein Facebook, kein Instagram. Wie hätte ich da eigentlich jemanden aufmerksam gemacht auf mein Produkt? Ja, da hätte ich vielleicht Bandenwerbung machen können beim lokalen Fußballverein. Ich hätte abtelefonieren können. Ich hätte eine Salesmannschaft aufbauen können. Natürlich gab es da Wege. Aber heute ist das ja alles viel einfacher geworden. Ja, durch Online-Werbung. Ja, kann ich viel mehr Leute sehr zielgerichtet gewinnen. Und das ist ja nicht nur das. Also früher musste man einen Server haben, ja, wo man Daten speichern konnte. Heute ist alles in der Cloud. Heute gibt es fantastische Software-Tools, die du mit einer Kreditkarte einfach nutzen kannst, die dir die Möglichkeiten geben, wie auch große Tech-Konzerne eigentlich haben. Ja, und jetzt kommt noch mit künstlicher Intelligenz eine Möglichkeit rein, eine Möglichkeit steht dir zur Verfügung, wie du noch deine eigene Arbeitskraft noch potenzieren kannst, ein Stück weit, eben weil du mit ChatGPT sehr viele Dinge automatisieren kannst und eigentlich unbegrenzte Praktikanten hast in deinem kleinen Startup oder Side-Hustle oder nebenberuflicher Tätigkeit. Und das finde ich total spannend. Und diesen Wechsel eigentlich, wie man auf Unternehmertum blicken kann, wenn man denn dann interessiert ist, dann ist es nicht mehr so, nur noch das, was Leute machen können, die ganz viel Risiko eingehen, ja, und die irgendwie ihre ganzen Job kündigen und irgendwie all in gehen. Und dann kommt entweder ein Riesenerfolg raus oder eben ein totaler Flop. Ich glaube, so muss es gar nicht mehr sein. Denn man kann auch, glaube ich, wenn man unternehmerisch geprägt ist, sind die Hürden, das auszuleben, so gesunken, dass man es auch so machen kann. Und den Leuten versuchen wir, eine kleine Plattform zu bieten.
So, jetzt bin ich irgendwie Teil von diesem oder bin Empfänger von deinem Newsletter. Ich glaube, es ist ja auch mit einer gewissen Gebühr belegt, oder? Ist das so? Man ist Teil der Community?
Nee, also der Newsletter ist kostenlos. Wir haben mittlerweile jetzt über 100 Geschäftsideen aufgeschrieben von den ganzen. Und wenn man die accessen will, dann haben wir eine kleine monatliche Gebühr. Aber der Newsletter und der Podcast ist alles kostenlos.
Okay. So, und jetzt kommen wir mal genau zu dem Teil, wenn ich diese Geschäftsideen, weil es bleibt ja nicht dabei, dass ihr einfach nur Dinge, spannende Ideen und Ansätze zusammenstellt und kuratiert, wie du richtig sagst, sondern man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man Teil davon ist, also gegen kleine Schutzgebühr, diese Geschäftsideen auch zu nutzen. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, ach guck mal, wie spannend hat jemand sich die und die Gedanken gemacht, sondern ich bin jetzt vielleicht jemand, der über die Ressourcen verfügt, der das entsprechende Kapital hat, der vielleicht auch eine Power hat, eine Mannschaft hat, die Tools hat und sagt, die Idee möchte ich umsetzen. Ist das schon passiert? Also funktioniert das so? Was kriegt ihr für Rückmeldungen zu den Ideen, die dort kuratiert sind? Gab es schon wirklich eine Gründung daraus?
Ja, das gab's ja. Also das Motto ist auch, klaue diese Geschäftsideen, ja, weil ich glaube nicht daran, dass man irgendwie Geschäftsideen horten kann, ja, wie so ein, weiß ich nicht, wie so irgendwie der Drache aus der Herr der Ringe oder aus der Hobbit, ja, ich glaube, das klappt so nicht, sondern man muss, am Ende macht sowieso irgendjemand und es geht darum, also man kann ihn nicht klauen, deshalb ist auch direkt unser Motto, klaue unsere Geschäftsideen und das Tollste ist, wenn es jemand macht. Neulich hat jemand eine Idee genommen, ich kann ja auch gleich sagen, welche das ist, der hat diese Idee genommen, hat die noch ein bisschen getweakt und hat jetzt, ich glaube, über 1 Million von Investoren bekommen für die Idee. Das fand ich total cool und die Idee war folgende. Schau mal, wenn du dir überlegst, wie ist die Geschichte von digitaler Kommunikation im Internet? Und wir machen es mal nur am Beispiel von Social Media. Dann hat es begonnen mit damals StudiVZ, das waren alles nur Texte. Ja, da gab es eigentlich keine richtigen Bilder. Damals war die Bandbreite, damals hatte auch noch nicht alle eine tolle Kamera im iPhone. So, dann kam Facebook, da wurde das Ganze schon ein bisschen interaktiver. Ja, da gab es hier mal ein paar Bilder und so und da gab es so ein paar Spiele sogar. Dann mit Instagram war es voll auf Bild und mit TikToks ist jetzt alles Video. Also noch kurzer, noch schneller und das Medien, die Medien, die konsumiert werden im Internet, haben sich geschiftet über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren von meistens Text auf meistens Video. Interessanterweise gibt es aber ein Medium, was immer noch im Text verharrt. Und das ist die Stellenanzeige. Ja, denn da sind wir seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, liest man eigentlich immer das gleiche Format. Es ist immer eine textbasierte Stellenanzeige. Und ich habe jetzt lange keine Stellenanzeige mehr gelesen, aber ich weiß noch, früher, als ich die gelesen habe, dann wusste ich nie so recht, was da drin steht. Ja, da irgendwie ein Ninja-Coder oder ein Rockstar-Developer wird da gesucht, was weiß ich. Und so richtig verstehe ich es nicht, was die von mir wollen und ob ich da richtig bin. Und es ist ja auch eine verpasste Gelegenheit für das Unternehmen, sich darzustellen, ja, und zu sagen, was macht uns denn wirklich aus? Ja, gibt es hier irgendwelche Regeln, die uns wichtig sind? Oder was ist uns an der Kultur wichtig? Und es schien mir immer wie so eine verpasste Chance. Deshalb habe ich mich immer gefragt, warum ist die Stellenanzeige nicht den gleichen Weg gegangen wie Social Media, dass die damals Text waren und heute Video? Und warum bietet man nicht Unternehmen eine bessere Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen und dann für Bewerber zu werben? Und das ist jetzt sozusagen man kann es vielleicht ein TikTok für Jobs nennen oder sowas, ja. Und das, das war eine Idee, die einer genommen hat. Und ich drücke dem herzlich die Daumen natürlich.
Ich habe das hier auch schon ein paar Mal geteilt. Ich habe eine Frau kennengelernt, Ivana Tadic, die beschäftigt sich damit für Mercedes-Benz, da ist sie beschäftigt, Einblick in die Arbeitswelt zu gewähren. Also die haben über als Recruiting-Tool halt Videos eingesetzt. Ich meine, das sieht man jetzt relativ oft inzwischen. Die waren da, glaube ich, sehr, sehr früh unterwegs. Und ich hatte mit ihr mich dazu ausgetauscht, dass wir ganz viele Lebensbereiche, um nicht zu sagen alle, ausleuchten. Nur genau die Arbeitswelt, da ist doch noch oft, sehr oft Blackbox-Denken. Und das, was du sagst, dreht das ja jetzt nochmal um, dass man sagt, warum geben sich die Arbeitgeber nicht wirklich so zu erkennen und vor allen Dingen auch im Kontext einer ganz konkreten Stelle, die ausgeschrieben wird. Das ist ja so naheliegend. Mhm. Warum wird diese Chance bisher so vertan? Bin ich mal gespannt, ob wir da eine ganz neues, also die Idee ist dann ein ganzes Portal dafür zu öffnen. Also das wäre wie so eine Art Indeed oder Stepstone nur mit Videos haben. Was ist konkret die Idee dahinter?
Genau, das ist gerade die Idee, die der Gründer macht. Man könnte es auch anders bauen. Ne? Also ich war gestern im Berliner Olympiastadion und da wird schon im Olympiastadion für Jobs geworben, ja, für offene Stellen. Mhm. Und ich habe neulich eine Statistik gesehen, die mich sehr beschäftigt hat. Vor 10 Jahren haben noch 10% aller Mittelständler gesagt, dass sie vom Fachkräftemangel betroffen sind, dass sie nicht mehr genug Leute finden. Heute sind das schon 50%. Und wenn man mal sieht, was in den nächsten Jahren passiert an demografischer Veränderung, dann wissen wir, dass da enorm viele offene Stellen sind. Und deshalb glaube ich, ist das eine spannende Idee. Man könnte diese Idee, die ich dir gerade gepitcht habe, man könnte auch eine Agentur bauen und sagen, ich mache Videos für euch, die ihr auf eurer Seite, auf euren Social-Media-Kanälen aufbauen könnt.
In alle Richtungen.
Genau,
ja, in alle Richtungen.
Die meisten Gründer wollen jetzt ein skalierbares Produkt bauen, was sie einmal bauen, was dann jeder so im Self-Service machen kann, weil das natürlich dann weniger auch arbeitsintensiv ist. Das skaliert dann besser. Deshalb ist das erstmal der Versuch, aber zumindest kann man in andere Richtungen auch pivoten, ne? Also das Geschäftsmodell noch verändern.
Ganz cool. Ja, auch schön, dass du sagst, das ist noch so eine ganz rohe Idee. Erstmal überhaupt eine Beobachtung. Und das ist das, was ich ja sehr oft hier auch schon gesagt habe. Jede gute Idee, jede, absolut ausnahmslos, würde mich interessieren, was du zu dem Statement sagst, fängt mit einer Beobachtung an.
Ja, das ist absolut. Ich würde sogar noch weitergehen. Also ich nehme mir überhaupt nicht raus, dass ich weiß, ob eine Geschäftsidee gut oder schlecht ist. Das kann ich gar nicht wissen. Ja, was ich aber glaube, man sollte anders denken. Man muss überlegen, okay, in meinem Kopf ist nicht die Antwort darin, ob eine Geschäftsidee gut oder schlecht ist. Der Markt weiß das, Kunden wissen das. Und ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte, die das, glaube ich, ganz gut illustriert. Vor vielen Jahren, vor Zalando und vor About You und allen, dachte man, dass niemand Schuhe im Internet kaufen will. Da hat jeder gedacht, ich will das Leder fühlen, die Passgrößen sind so unterschiedlich, ja. Schuhe ist das Letzte, was man nicht im Internet kauft. Das haben immer alle gedacht. Bücher, okay, ist ein Buch, ja, kein Problem, aber Schuhe nicht. Und diese These, da ist der Gründer von Zappos. Das war das ist jetzt ein riesiges Unternehmen geworden. Ist, glaube ich, von Amazon aufgekauft worden. Mhm. Und der hat gesagt, okay, das teste ich mal, hat zufälligerweise in der Nähe eines Schuhladens gewohnt, ist in den Schuhladen gegangen, hat Fotos gemacht von den Schuhen, hat die online gestellt und hat gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, kauft die irgendjemand? Und immer wenn einer gekauft hat, dann ist er runtergegangen in den Schuhladen, hat die gekauft und hat die dann verschickt an die Person, die sie gekauft hat. Und da hat er festgestellt, das stimmt gar nicht. Ja, also diese Idee, die alle völligen Schwachsinn fanden, einen Schuhladen im Internet aufzubauen, das ist gar nicht so ein Schwachsinn, weil der Markt ihm gesagt hat, hier hat sich gerade was verändert, hier ist doch mehr Interesse als der Markt, als die Menschen dachten. Und deshalb glaube ich, ist ganz wichtig, dass man nicht allzu lange mit einer Geschäftsidee schwanger geht und die noch 20.000 Mal in seinem Kopf umdreht, sondern dass man eigentlich sich überlegt, wie kann ich diese Idee eigentlich möglichst schnell testen? Genau wie es der Zappos-Gründer gemacht hat. Eine andere Idee, wenn ich das noch sagen darf, ist Dropbox. Das kennen wir ja mittlerweile auch, ja? Eine tolle Art, Daten zu speichern und dann nicht nur einmal auf dem Desktop zu haben, sondern auch auf dem Handy drauf zugreifen zu können. Das war früher, damals, als ich noch an der Uni war, ein Riesenproblem, ja? Aber das ist ziemlich komplex zu bauen. Und die Dropbox-Gründer, die haben jetzt nicht gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal eine wahnsinnig komplizierte Lösung bauen, die für Android funktioniert, für die Apple iOS-Umgebung, sondern die haben einfach ein Video gedreht und gesagt, wie mit Zeichentrickfiguren, wie es aussehen soll und was die Idee ist. Und dann haben, das war das Minimum Viable Product, nennt man es dann, und dann haben sie das online gestellt und haben gemerkt, Mensch, nicht nur mögliche Kunden finden das toll, sondern auch mögliche Investoren. Und das war dann deren Art, das zu validieren. Und das fand ich ganz toll. Also jede Idee kann toll sein. Neulich hat Nico Rosberg in meinem Podcast eine Idee gepitcht und da habe ich so gedacht, der Formel-1-Weltmeister, und da habe ich so gedacht, ah, das, da glaube ich aber irgendwie gar nicht dran. Und danach erst habe ich gedacht, ah, da ist doch was dran. Denn er hat die Idee eines dummen Smartphones gepitcht. Ja, und ich habe so, hä?
Das ist ein dummes Smartphone.
Ja, genau, ist ein bisschen Oxymoron, ich weiß nicht genau, was da irgendwie sowas. Der hat gesagt, Mensch, ich will in der Lage sein, Termine zu ändern oder meine Verabredung zu sagen, dass ich ein bisschen später bin. Aber ich will nicht immer so abgelenkt sein. Und mir ist auch bewusst, dass wenn ich zu viel Social Media konsumiere, dass es mir dann schlechter geht. Also der hat sich eigentlich so gefragt, eigentlich waren die Zeiten vom Nokia 3210, die waren vielleicht gar nicht so schlecht, aber das ist natürlich ultra uncool, jetzt so einen Knochen zu haben.
Und dann oder auch gerade wieder Retro.
Oder es kommt wieder, genau. Und der hat gesagt, Mensch, ich fände toll, wenn wir es schaffen würden, ein Phone zu machen, was aber nicht so uncool ist, aber was wirklich nur basic ist. Und neulich habe ich gesehen, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber das ist mittlerweile ein Trend. Das heißt Dumbphone, also er hat also Dumbphone, das dumme Telefon. Und die Suchanfragen bei Google, die explodieren geradezu danach. Also es gibt eine totale, Nokia kommt gerade wieder mit ein paar neuen Modellen. Also who am I to say, sage ich mir oft, ja, sondern es sind ganz tolle Gespräche, die man auch daraus führen kann, warum jemand diese Geschäftsidee hat. Eine andere Geschäftsidee, die wir neulich geteilt haben, das war auch, die ist so ein bisschen verwandt. Ein anderes Thema, was ich immer total verrückt finde, ist, börsennotierte Unternehmen müssen einmal im Quartal, geben die immer einen Bericht raus, wie denn ihr Geschäft laufen. Ja, ein Quarterly Report, und dann gibt es noch den Annual Report, also den Jahresbericht hinten raus. Aber es gibt auch immer Quartalsberichte. Und da habe ich mich immer so gefragt, ein klassischer Quartalsbericht läuft so ab, dass du einen sogenannten Investors Call hast. Dann werden dann Leute von Morgan Stanley oder von JP Morgan oder irgendwelchen Banken eingeladen. Und die dürfen dann 2, 3 Fragen stellen, ja, an dann jeweils die Chefin von Google und den Chef von Microsoft und so weiter. Und da habe ich mich auch schon mal gefragt, warum ist es eigentlich sowas von closed shop, ja, warum ist das so hinter verschlossenen Türen? Warum nutzen diese Unternehmen, die ja die ganze Zeit sowieso dabei sind, Geschichten zu erzählen von ihrem neuen Produktlaunch oder wie toll es ist, bei ihrer Firma zu arbeiten, warum nutzen die nicht das viel stärker, um auch eigentlich Geschichten zu erzählen und zu sagen, Mensch, wir investieren jetzt in den Bereich, wir investieren jetzt in die Region, wir wollen jetzt dieses Produkt launchen, ja, und das hat den Erfolg gebracht. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man da nicht viel offener kommuniziert und das auch als Bühne nützt, weil man hat ja als Unternehmen, man will ja Geschichten erzählen, und wenn man eine tolle Geschichte hat, dann glaube ich, ist es in der Zukunft schon lukrativ zu überlegen, wie kann ich diese Geschichten eigentlich erzählen und wie kann ich die vor allem auch in einem Format erzählen, die auch wahrgenommen wird von der Zielgruppe. Und da gibt es sicherlich noch ganz viele Möglichkeiten, wie man da Unternehmen helfen kann.
Cool. Also das heißt, ihr hortet nicht, sondern ihr tragt, kuratiert schöne Geschäftsideen. Und was sind das für Menschen, die dann kommen und sagen, boah, das hört sich spannend an. Ich glaube, da gehe ich mal, dieser Idee gehe ich mal nach, weil in meinem Kopf ist es so, Menschen, die wirklich etwas unternehmen, etwas bewegen wollen, die wollen ja gern auch eigene Ideen umsetzen. Und hier wäre es ja eher der Gedanke, dass du sagst, jemand, der die Power hat, der sehr umsetzungsorientiert ist, holt sich aber die Inspiration von den Ideen, die ihr dort darstellt. Was sind das für Menschen? Was muss man sich vorstellen?
Ich glaube, es gibt zwei grobe Kategorien an Menschen, die meinen Newsletter abonnieren oder die den Podcast hören. Die eine Gruppe von Abonnenten sind Leute, die jetzt schon unternehmerisch tätig sind. Ja, weil das macht einfach denen Spaß zuzuhören. Und also mir macht es auch Spaß, mit dir jetzt über das Thema zu reden, weil irgendwie macht es auch Spaß zu verstehen, Mensch, wo gibt es da draußen neue Möglichkeiten? Und ich habe auch festgestellt, wenn ich mit Gründern in meinem Podcast spreche, die sprudeln geradezu vor Ideen. Ja, also die würden am liebsten sich 5 teilen und 5 Ideen gleichzeitig machen, weil wenn man irgendwann mal so wie bei der Matrix in dem Film der Matrix so erkannt hat, ah, das ist wie die Matrix hier so runterläuft, ja, dann sieht man, Mensch, hier gibt es eigentlich viel zu tun. Und das ist dann, wird dann so ein State of Mind, so ein Geisteszustand, der sich dann da so durch die, der dann so die Leute trägt. Und das, glaube ich, das ist eine Form von Konversation, die einfach viele Gründer auch ganz spannend finden. Aber die zweite Gruppe, und vielleicht kennst du das auch, also es gibt viele Menschen da draußen, die sind Freelancer oder die sind vielleicht bei einer Beratung oder die sind schon lange bei einem Unternehmen oder wo auch immer und haben so einen kleinen Traum, ja, die haben so einen kleinen Zwerg, der auf ihrer Schulter sitzt und der sagt denen, ach, da ist doch eine tolle Idee und das würde ich so gerne machen und ja, da ist vielleicht sogar noch mehr persönliche Erfüllung drin. Ich glaube, da gibt es sehr viele Menschen da draußen, ja, die auch so ein unternehmerisches Gen haben, die sich vielleicht noch nicht ganz so trauen zu springen und die vielleicht auch glauben, dass das Wasser ein bisschen kälter ist, als es dann tatsächlich ist. Und da ist es mir ein großes Anliegen, den Leuten zu sagen, ah, es ist aber auch möglich, auch was neben dem Beruf zu machen. Ja, also man kann, das hatte ich ja eben schon angedeutet, mit den heutigen Möglichkeiten kann man auch wirklich schnell zum Beispiel eine Website launchen. Als ich mein erstes Unternehmen vor 10 Jahren gegründet habe, habe ich da Wochen investiert, ja, um da irgendwie eine Website zu bauen. Neulich habe ich mal in einem Wochenende, habe ich mal ChatGPT gebeten, einen Prompt zu schreiben für eine Website, den ich dann wiederum in ein anderes Tool gegeben hatte. Und dann hatte ich eine Website, die 80% da war, ja, also die mir unglaublich viel Zeit gespart hat. Also was ich sagen will ist, ich glaube, jetzt ist eine tolle Zeit, um so nachzudenken. Und das ist nicht jeder, das ist auch völlig in Ordnung. Nicht jeder muss ein Unternehmer sein, das ist auch völlig fein. Aber ich glaube, es gibt mehr Menschen, die das gerne machen würden, die noch so einen kleinen Wunsch haben. Und die sind auch häufige Zuhörer von der Arbeit.
Ja. Und ich bleibe jetzt nochmal bei dem Mensch, der sich gemeldet hat auf die Idee hin, mit dieser Plattform für bewegte Stellenanzeigen. Das war ja nicht der die Idee geboren hat, oder? Der die Million geraced hat, oder? Da kam ja jemand anders ins Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ach so, ja, es war meine Idee, genau. Und ja, der fand die einfach gut. Der hat die auch noch weiterentwickelt, ne? Der hat dann natürlich auch noch erkannt, wo die Herausforderungen in dem Modell sind. Also, wie kriege ich eigentlich Unternehmen massenhaft dazu, auch Leute vor die Kamera zu stellen? Ja, das ist dann auch ein Problem, was er dann lösen muss. Das heißt, also der volle Credit sozusagen geht auf jeden Fall dann an den Gründer, nicht an mich. Ja, 0,0. Aber ja, der hat sich dann da verliebt rein und hat dann gesagt, Mensch, das ist so cool und ich entwickle das jetzt weiter. Also weiß auch nicht.
Weil das finde ich nämlich nochmal spannend zu sagen, da ist jemand, der eine Idee, die schon da ist, nimmt und die umsetzt. Mhm. Weil das finde ich gar nicht so häufig. Also was du zuerst beschrieben hast, sind ja wirklich Menschen, die sagen, ich habe 100-mal so viele Ideen, wie ich umsetzen kann. Und am liebsten würde ich nur ständig neue Ideen entwickeln. Oder Menschen, die vielleicht einen kleinen Traum in sich haben und sich noch nicht trauen, in die Umsetzung zu gehen, weil ihnen noch so wahnsinnig viel fehlt. Und hier haben wir jemanden, der sagt, wow, cool. Da springe ich mal drauf. Würdest du sagen, das ist nochmal ein ganz anderer Typus oder ist es einfach Menschen, die grundsätzlich in Möglichkeiten denken, die dann auf schon so eine kleine Rohidee draufspringen und die dann umsetzen?
Ja, gar nicht so leicht für mich zu sagen. Also das ist jetzt auch kein Einzelfall, ne? Also wir hatten jetzt mal das war eine sehr analoge Idee. Da hatte ich den Gründer eines sehr spannenden Startups da und der hatte eine Idee out of left field, würden die Amerikaner sagen. Ja, also er hat eine völlige Idee, die völlig untypisch ist. Mhm. Und zwar, der hat gesagt, ich würde, wenn ich ein Unternehmer wäre, ich würde schauen, dass ich biologisch abbaubare Golfbälle entwickle. Ja, und ich dachte, was? Das ist ja, keine Ahnung, was das ist. Aber was der meinte ist, so viele Golfbälle gehen verloren und es gibt auch zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen, nehmen die auch Golfbälle und dann kannst du in eine Driving Range und einfach in den Ozean die Bälle reinballern, ja. Und dann sagte der, ja, das ist doch ziemlich blöd, viele Leute sind auch, werden bewusster, dass es auch nicht so cool ist. Und bau doch biologisch abbaubare Golfbälle. Und dann kannte der zufällig einen Professor, der ein Patent darauf hatte. Ja, ich kenne jetzt die Details nicht genau. Und da haben sich Dutzende Leute gemeldet und gesagt, ich würde das gerne machen. Das finde ich total spannend. Ja, irgendwie gib mir das Patent rüber. Und ich glaube, einer hat es dann, gemacht. Zu der Psychologie der Leute kann ich kaum was sagen, aber ich weiß nicht, also wenn ich mich auf mich selber schaue, ich rede gern mit Leuten über Geschäftsideen und ich merke häufig in mir dann auch, dass ich dann sehr schnell begeisterungsfähig bin für diese Ideen, ja, und ich glaube, vielleicht ist es einfach nur Menschen, die sehr begeisterungsfähig sind, die dann auch kein Problem damit haben, weil ganz ehrlich, die Idee, wie sie anfängt, so ist sie ja nie am Ende, ne, das heißt,
ja. Das ist ja nur, genau, deswegen 1% Inspiration, 99% eher der Schweiß der Umsetzung. Und das finde ich total cool, da so drauf zu gucken. Da sind wir ja auch mitten im Thema Denken in Möglichkeiten. Wir reden hier bei Good Work sehr viel auch über psychologische Phänomene. Was sind das für Strukturen? Was sind es für Menschen, die sich entweder selbst ganz viele Ideen anstellen oder sich für Ideen begeistern lassen. Vielleicht ist da gar nicht so was Großtrennendes dahin. So ein bisschen in die Richtung würde das ja gehen, was du sagst, sondern vielleicht ist es wirklich so die schiere Lust und die Freude daran, sich für neue Denkräume begeistern zu lassen. Würdest du dich selbst als Possibilisten bezeichnen? Kennst du den Begriff?
Ja, erklär mal, bevor ich Quatsch erzähle.
Ja, der Possibilist ist halt wirklich derjenige, der Chancen, Möglichkeiten sieht. Und zwar bewegt er sich, anders als es dein Titel vermuten lässt, irgendwo zwischen Optimismus und Pessimismus. Also der Pessimist, klar, sagt, kannst vergessen, wird eh nichts. Der Optimist sieht immer nur das Positive, sieht immer nur das wird schon. Und der Possibilist sagt, es ist möglich, aber es ist schon noch eine Anstrengung damit verbunden. Also der sagt jetzt nicht einfach, das mit dem Klimawandel wird sich schon irgendwie lösen. Das wäre jetzt, sagen wir mal, sehr, sehr optimistisch, ja. Oder es ist nie so schlimm gekommen, wie man gesagt hat. Das wäre vielleicht eher eine optimistische Haltung. Der Possibilist sagt, schauen wir mal, was wir an Innovationen, an Ansätzen haben. Ich glaube daran, dass es eine Möglichkeit geben könnte, dem irgendwie entgegenzutreten, ne? Um jetzt mal ein großes gesellschaftliches Thema aufzumachen. Wenn du dich mal so zwischen diesen Polen verankern würdest, wo würdest du dich da selbst da einsortieren?
Ja, vielleicht muss ich jetzt nach dieser Folge meinen Podcast umbenennen in Digitale Possibilisten. Ich weiß nicht, ob das so gut vermarktbar ist, aber vielleicht hast du da einen guten Punkt. Keine Ahnung. Also das ist eine sehr schöne Frage. Da muss ich mal nachdenken. Also erstmal glaube ich daran, das Leben ist ja jetzt nicht ewig, ja, sondern man hat ja nicht so viel Zeit auf der Erde. Mhm. Da finde ich, da kann man auch positiv auf die Dinge schauen, ja. Und das, mir macht zumindest viel mehr Spaß, ja, als immer vom Schlimmsten auszugehen. Am Ende, klar, also das ist, ich hatte ja im Gespräch jetzt schon ein, zwei Mal angedeutet, was mich im Kern motiviert, nämlich diese Lust auf Neues, weil, schau mal, vielleicht ist da auch, als ich in den USA war, da hatte gefühlt jeder ein Onkel, der ein Startup an IBM verkauft hat oder irgendwas. Ja, also Unternehmertum war da viel einfacher. Also das ist auch eine ganz tolle Atmosphäre dann im Silicon Valley, weil irgendwie es ist einfach viel näher für einen da. Und das ist in anderen Regionen der Welt, auch in anderen Regionen der USA natürlich, viel weiter weg. Das heißt, ich glaube, dass das Silicon Valley letztlich auch dadurch sehr erfolgreich ist, weil der Mut, den man braucht, der gefühlte Mut sozusagen, den man braucht, um was Eigenes zu machen, um auch Risiko einzugehen, der ist nicht so hoch wie vielleicht in anderen Regionen, weil natürlich auch da das Investorengeld ist, weil da auch Talente sind und so. Und von daher finde ich es erstmal ganz, ganz smart, so zu denken, ja, in Möglichkeiten und in Augen. Aber ich glaube vor allem, es geht auch darum, Dinge zu tun. Ja, das ist mir eigentlich noch viel wichtiger, weil nochmal, es ist so viel möglich, es ist so viel einfacher, eine einfache Website ins Internet zu stellen und irgendwie relevant zu sein oder eine Werbeanzeige oder einen Kunden zu gewinnen, als es vor 30 Jahren der Fall war. Und diese Möglichkeiten werden immer besser werden. Und ich mache noch ein kleines Beispiel. Ich habe 2019 mit meinem Podcast angefangen. Und wenn ich damals den Output hätte erzeugen wollen, den ich heute habe, mit Blogartikeln und Instagram-Posts und so weiter und Gästemanagement und was weiß ich, da hätte ich ja sicherlich 40 Stunden pro Woche für gebraucht. Aber heute durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, durch Automatisierung, geht das halt radikal runter, die Zeit, die ich dafür brauche. Und das finde ich, wenn ich mal in deiner Sprache nehme, diesen Möglichkeitenraum, macht es unheimlich groß. Ja, und das finde ich, ist eine sehr, am Ende ist, dann ist auch für mich eine optimistische Message.
Ja, total. Also da kommen wir ja gleich auch nochmal, wie sowas ganz konkret aussehen kann, weil das ist natürlich, ich glaube, da hören uns jetzt auch viele mit spitzen Ohren zu, weil das ja auch in Richtung geht von wirklich Effizienzpotenziale auch nutzen, ja, die in den Raum. Damit bringe ich noch nicht zwingend was ganz, ganz Neues, aber sagen wir mal so, ich nutze zumindest mal die Möglichkeiten, die ich habe, um die Effizienz da auch wahnsinnig zu heben. Ich bleibe noch mal ein bisschen beim Mensch, auch wenn das dich jetzt, will dich da noch mal ein bisschen quälen. Glaubst du, es gibt sowas wie so natürliche kreative Köpfe, so Berufskreative, oder denkst du, das ist auch ein Stück weit erlernbar? Weil das, was du beschreibst, auch deine Erfahrung aus dem Silicon Valley, und ich weiß, man kann durchaus auch sehr, sehr kritisch auf Silicon Valley gucken. Wir haben da ganz, ganz viele Downsides auch, die auch nicht zuletzt auf diese Bewegung von Startups zurückzuführen sind, nicht nur allein. Bleiben wir mal auf der positiven Seite. Glaubst du, dass es sowas gibt wie den von Haus aus, also natürlichen, kreativen Menschen, der gar nicht viel im Außen braucht, der ständig sprudelt vor Ideen, oder glaubst du, es ist in Teilen auch über das böse Wort Mindset, wie auch immer, erlernbar?
Ich glaube schon, dass es erlernbar ist. Also viele Also erstmal muss ich sagen, es ist, ich glaube, früher, es gab das Orakel von Delphi, da stand drüber, erkenne dich selbst, ja, als jeder da in das Orakel von Delphi reingekommen ist. Und das, finde ich, ist eigentlich der wichtigste Spruch überhaupt. Denn es ist völlig in Ordnung, wenn jemand nicht unternehmerisch unterwegs ist oder wenn jemand Spaß an völlig anderen Themen hat, ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, erkenne dich selbst und sei der du sein möchtest und nicht einer Phantomfigur nachzujagen, die vielleicht gerade irgendwie cool ist oder sowas, ja. Und wenn jetzt gerade zufällig mal Unternehmertum cool ist, dass man dann dem hinterherjagt, das ist, glaube ich, keine nachhaltige Sache. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, ja. Also, das ist, glaube ich, erstmal das Erste. Also für mich ist eher dieses Erkenne dich selbst eigentlich viel, viel wichtiger, als jetzt irgendeiner Chimäre hinterherzulaufen, nur weil ich irgendwie gerade im Wagniskapital arbeiten will oder weil ich in den 80ern vielleicht irgendwie so ein Börsenmakler war, damals cool, ja, jetzt ist es vielleicht der Unternehmer, in 10 Jahren ist es vielleicht der Künstler, was weiß ich. Das erscheint mir viel sinnvoller zu sein. Aber du hast mich ja gefragt, ob das erlernbar ist oder ob das eine naturgegebene Sache ist. Talent.
Begabung oder eine Veranlagung.
Also ich habe jetzt über fast 200 Leute interviewt in meinem Podcast, viele davon Unternehmer. Und die hatten alle völlig unterschiedliche Herkünfte, völlig unterschiedliche Mindsets. Einige davon waren auch, das hat man auch gemerkt, die waren auch vielleicht sogar von einer Angst vor Misserfolg motiviert, ja. Also gar nicht so sehr optimistisch, sondern die hatten eher, ich will was werden und irgendwie, ich habe Angst, dass es schief wird und ich will irgendwie, also die waren ganz anders als andere, die vielleicht viel visionärer waren, aber beide waren irgendwie sehr, sehr, sehr erfolgreich in ihren Unternehmen, die sie gemacht haben. Also für mich ist, ich weiß nicht, klar, man braucht natürlich eine gewisse Einstellung, dann auch die Verantwortung zu tragen, dann, wenn das immer größer wird. Ja, das braucht man sicherlich. Da darf man, muss man auch, glaube ich, ein bisschen mutig sein. Aber ich weiß gar nicht, ob so ein, es gibt, glaube ich, gar keine so Schablone für Unternehmer, ja, die erfolgreich sind. Vielleicht sicherlich ein bisschen risikoaffiner als der Durchschnitt. Das wird sicherlich schon sein. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch mit vielen Leuten gesprochen, die nicht aus einer Unternehmerfamilie kommen und die sich da auch ein bisschen, ja, auch so ein bisschen so eine Risikofreude auch antrainieren mussten, ja. Vielleicht wie so ein bisschen wie so eine Rakete von SpaceX, bis sie die Umlaufbahn der Erde überwunden hat. Ja, da muss man auch erstmal die Anziehungskraft sozusagen überwinden. Und vielleicht gibt es ja auch eine Anziehungskraft des Elternhauses, ja, wo man so ein bisschen erstmal kämpfen muss. Und für einige ist die Atmosphäre ein bisschen dichter und die müssen ein bisschen mehr Raketentreibstoff haben, um dann ins Weltall zu kommen. Und für andere ist es dann ein bisschen natürlicher, weil es vielleicht sogar erwartet ist. Aber ich glaube, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, für mich ist das Wichtigste, jeder soll eigentlich, also erkenne dich selbst. Ja, man sollte nicht einer Chimäre hinterherlaufen.
Ja, und ich schwinge jetzt mal so gerade rüber in deine andere berufliche Realität, weil das, meine Frage zielt ja auch so ein Stück weit darauf ab, es sind, wie du richtig sagst, ja jetzt nicht alle Unternehmer, UnternehmerInnen und es kann beileibe auch nicht jeder sein und es muss auch nicht jeder sein. Und gleichzeitig ist ja dieses Thema Denken in Möglichkeiten, Kreativität, ein Stück weit out of the box denken, nicht nur als Unternehmer gefragt, sondern das ist ja eine Fähigkeit, ein Future Skill, würde ich sagen, den wir auch in unserem vielleicht Angestellten-Dasein immer mehr brauchen, ja, weil uns immer mehr Themen, Herausforderungen begegnen, wo es eben keine schablonenhaften Antworten gibt, wo wir nicht einfach ins Regal der Vorgehensweisen greifen können sagen, ja, haben wir immer schon gemacht. Von daher beschäftigen sich ja jetzt auch viele Unternehmen damit, zu sagen, wie kriegen wir denn so ein Denken, unternehmerisches Denken in unsere Mitarbeitenden rein? Und da ist ja ein großes Fragezeichen. Deswegen bringe ich nochmal die Frage in den Kontext. Du bist ja bei einem Mittelständler, also bist bei Oetker dort für das Thema Datengrundlagen verantwortlich bei Oetker Digital. Glaubst du, dass man dieses unternehmerische Denken auch in einem Kontext von Corporates oder von größerem Mittelstand etablieren kann?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil es auch so ein bisschen auf den Kern meiner Arbeit bei Oetker Digital zielt. Also erstmal ist der deutsche Mittelstand ja ein, meistens in dem späten 19. Jahrhundert, Miele, Oetker, viele, viele Mittelständler, ich glaube Bosch, Siemens auch, vielleicht noch ein bisschen früher, die sind ja aus einem unternehmerischen Geist entstanden. Ja, da gab es dann, meistens waren es männliche Gründer, die dann da eine Idee hatten und dann sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben. Aber über die Zeit ändert sich natürlich auch der Fokus von solchen Unternehmen. Ist ja klar. Also wenn jetzt, schau mal, stell dir mal vor, Startups wären risikoavers und große Unternehmen wären risikoaffin. Dann gäbe es keine Startups, weil die gründen würden und irgendwann wird es Unternehmen nicht geben, weil die zu hohe Risiken nehmen. Also muss ich das natürlich austarieren. Ne? Natürlich müssen Startups risikoaffiner sein, weil sie natürlich auch weniger zu verlieren haben, als dann große Unternehmen mit großer sozialer Verantwortung. Und deshalb ist das natürlich schon etwas, was in der DNA von vielen Mittelständern dann auch, glaube ich, ist. Aber man muss auch verstehen, dass natürlich ein großes Unternehmen auch unabhängig, ist es auch mittlerweile bei großen Tech-Firmen so, die 200.000 Mitarbeiter haben. Ich habe ja selber bei einer gearbeitet. Da ist auch nicht jeder ein Unternehmer, ja, und denkt sich, jetzt gehen wir aber Risiken ein. Das ist ganz normal, glaube ich. Aber trotzdem muss man natürlich schaffen, auf aktuelle Entwicklungen einzugehen. Und da ist mir folgender Gedanke wichtig. Ich glaube, dass wir mit dem Einzug von künstlicher Intelligenz, die ja jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig Einzug genommen hat in vielen Unternehmen. Ja, also wir reden viel darüber, aber noch sind, glaube ich, die Anwendungsfälle überall relativ klein, in kleinen Gebieten. Und da glaube ich schon, dass man auch darauf hinwirken muss, dass man das Potenzial von vielen dieser, von der künstlichen Intelligenz auch in der breiten Belegschaft auch kommunizieren sollte. Für mich ist das Beispiel, was da am besten trifft, ist die Einführung von Microsoft Office. Das muss irgendwann in den 80ern gewesen sein. Ja, da gab es ja auch eine Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo es kein Excel und kein PowerPoint
eine Zeit
gab.
Davor.
Ja, also, aber auch da haben ja Menschen ihre Arbeit gemacht. Ja, nur die haben halt ohne Excel und PowerPoint mit irgendwelchen Vorgängerprodukten, die wahrscheinlich viel langsamer waren oder einfach nicht digital. Und irgendwann kam dann Microsoft Excel und die ersten haben angefangen, das zu verwenden. Und die Person im Marketing hat das für ihre Zwecke benutzt, die Person in der Supply Chain hat das für ihre Zwecke benutzt und in der Geschäftsführung hat das für ihre Zwecke benutzt. Aber es war ein Tool, was alle Menschen anders benutzt haben. Und dann gab es Menschen, die haben gesagt, habe ich keine Lust mehr drauf, ja, ich gehe in 10 Jahren in Rente, geh mir weg mit diesem Excel, ich mache das weiter mit meinem Taschenrechner oder was auch immer. Aber irgendwann hat man festgestellt, ja Mensch, die Leute, die das angenommen haben, die machen es besser, ja, die schaffen irgendwie bessere Ergebnisse, die sind auch schneller unterwegs. Und ich glaube, für mich ist die Einführung von KI eigentlich, könnte einem ähnlichen Pfad folgen. Das ist für mich kein Beratungsprojekt, was man einmal macht, ja, und dann hat man KI eingeführt, ja, und dann hat man 3 Monate KI-Projekt abgeschlossen und jetzt ist KI implementiert. Ich glaube, die Power von KI liegt ja darin, dass es jeden einzelnen Mitarbeiter besser machen kann. Ich mache dir mal ein Beispiel. Das hatte ich neulich mal erzählt in meinem Podcast. Ich war zu spät für ein Meeting mit einem Startup-Kollegen von mir, der mich gebeten hat, gib mir mal ein bisschen Feedback. Und der hatte mir 3 ganz dicke Decks geschickt. Ja, ganz, ganz dicke Decks mit ganz vielen Slides drin. Und ich hatte keine Zeit, das vorzubereiten. Und ich musste aber zum Zug und hatte keine Zeit mehr, das richtig durchzuarbeiten. Dann habe ich einfach diese 3 Decks hochgeladen bei ChatGPT, habe natürlich die Datenschutzfunktion ausgestellt, das ist immer die erste Frage, die ich kriege, ja, dass das nicht geteilt wird mit ChatGPT und habe dann angefangen, mit der Voice-Funktion von ChatGPT zu sprechen und habe nur gesagt, bitte ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du gibst mir die Informationen, die in diesen Decks stehen, in diesen Slide-Decks stehen. Und dann habe ich eine halbe Stunde mit ChatGPT gesprochen über die Inhalte dieses Decks und es war auch sehr, sehr, also ich würde sagen 95% war es schon zutreffend und ich hatte wie so einen kleinen Analyst in meiner Hosentasche, mit dem ich dann den Weg zu meinem Kollegen dann da überbrücken konnte und war super vorbereitet. Und das war für mich so ein Mind-Blown-Moment, ja, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, was für ein Potenzial das ist, weil früher hätte ich das alles durchlesen müssen, hätte mir Notizen gemacht, hätte Querverbindungen machen müssen zwischen den Dokumenten, das gar nicht so einfach gewesen wäre. Und jetzt hatte ich eine Maschine, die mir hilft, die richtigen Fragen zu finden, aber auch die richtigen Fragen zu stellen, ja. Und das fand ich ein totaler Moment, wo ich gedacht habe, hier spare ich Zeit, hier werde ich wahrscheinlich besser, dadurch werde ich ihm besser helfen können. Und das glaube ich, um jetzt zurückzukommen zum Unternehmen, da glaube ich, dass sehr viele Menschen das auch einsetzen können und wahrscheinlich jetzt noch gar nicht wissen, wie diese Tools ihnen eigentlich helfen werden. Und dafür, um jetzt wirklich zurück zu deiner Frage zu kommen, braucht man natürlich einen gewissen Mut, ja, eine gewisse Risikobereitschaft, ja, auch wenn das und natürlich auch die Parameter, die ein Unternehmen vorgeben muss, um zu sagen, das könnt ihr machen und wir encouragen, wir wollen, dass ihr das nutzt. Denn ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich, wenn wir 10 Jahre vorspulen, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass so ein Zeitersparnis, den ich jetzt in meinem kleinen Beispiel hier von der Vorbereitung für so ein Feedbackgespräch, das wird, glaube ich, die Regel werden. Und da sollten wir Teil davon sein.
Ja, das ist ja, ich sage auch oft, früher hast du gesagt, ach, der oder sie arbeitet in der IT. Wenn wir ehrlich sind, wir arbeiten alle in der IT. Also niemand von uns hat irgendwie einen Job, wo IT keine Rolle spielt. Ja, also das ist ja, und genauso wird es in 5 Jahren, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, vielleicht auch in 10, wahrscheinlich keinen Job geben, der ohne KI auskommt. Also es wird ja wahrscheinlich niemand mehr geben, egal wie, auch wenn wir uns das jetzt manchmal noch nicht vorstellen können, dass künstliche Intelligenz keine Rolle spielt in deinem Arbeitsumfeld, egal wie. Und ich bleib nochmal bei deinem konkreten Beispiel, weil du hast das so schön anschaulich geschildert, wie du dich mit der KI, mit dem Assistenten unterhalten hast. Glaubst du, dass da die sprachbasierte Kommunikation ein wichtiger Hebel nochmal ist, das Ganze nochmal auf nächstes Level zu heben? Also glaubst du, das macht nochmal einen richtigen Unterschied in der Verbreitung von solchen Tools, dass man eben nicht nur tippen und schreiben kann, sondern halt auch über sprachbasierte Kommunikation da sofort ein Feedback bekommt?
Also ich habe erzählt, dass ich für Google gearbeitet habe. Ich habe lustiger oder ironischerweise für den Google Assistant gearbeitet. Also ich war ein Product Lead für den Google Assistant und das ist ja immer noch die Sprachassistenz von Google, wie der Name es sagt. Ja, da gab es auch viele, also das Siri sozusagen von Google. Und da, als ich 2017 den Assistant natürlich viel benutzt habe, weil das mein Job war, war ich persönlich oft wahnsinnig frustriert über die Sprachassistenz. Weil wenn ich sage, hey Google, spiel mir jetzt The Beatles und der spielt mir aber The Bangles, weißt du, oder versteht mich nicht. Ich war einfach extrem schnell frustriert, wenn der das nicht checkt, ja. Und viele Nutzer, wir haben uns ja die Daten angeschaut, waren auch sehr frustriert darüber, sodass man am Ende eigentlich nur noch, also viele, ein großer Use Case, zumindest damals, jetzt schon fast 10 Jahre her, war, hey Google, mach das Licht aus oder hey Google, spiel mir Musik oder mach das Radio an oder wie wird das Wetter heute oder so. Das waren sehr basic Use Cases. Und deshalb war für mich auch das Beispiel, was ich dir gesagt habe, wo ich dann mit ChatGPT gesprochen habe auf dem Weg zum Zug, war für mich deshalb so krass, weil es fühlte sich wirklich an wie ein Analyst. Also der Sprung, den diese Large Language Models in diesen knappen 10 Jahren gemacht haben, der ist gigantisch. Und das ist was mich so total fasziniert hat, ja. Zu deiner Frage, ich glaube an eine sogenannte multimodale Zukunft. Ich glaube, Sprache war in meinem Fall jetzt das Beste, weil ich wollte nicht auf ein Display gucken. Ich wollte einfach meine AirPods ins Ohr machen und dann einfach reden. Und der Taxifahrer hat gesagt, was ist das denn für ein Spinner? Aber das war mir egal in dem Moment, ja. Und das war dann das, was für mich gut geklappt hat. Was ich zum Beispiel auch mache, was ich auch Leuten empfehlen kann, wenn man seine Steuererklärung macht oder wenn man irgendwie ein Softwareprogramm benutzt, ja, sei es mal das Elster-Programm und man kriegt irgendeine Fehlermeldung. Vielleicht hattest du das auch mal, jetzt war ja neulich erst Abgabe der Steuererklärung. Dann kannst du einfach einen Screenshot machen und kannst ihn hochladen bei ChatGPT. Und ich versuche, dass ich Dinge hochlade, die man auch teilen kann, ne? Dass da nicht irgendwelche persönlichen Informationen stehen, aber das geht auch. Und dass du so ein Screenshot hochlädst, wo gerade ein Fehler passiert ist und der sagt dir dann, wahrscheinlich ist das ein Fehler, hast du dir mal angeguckt, was du da angegeben hast in dem Formular oder in der Anlage. Das heißt, da ist natürlich Sprache nicht ganz so einfach, ja, da müsste ich einen Screenshot machen und das hochladen, da muss ich am Laptop sitzen. Deshalb glaube ich, ist die Zukunft von, wie wir mit KI arbeiten, multimodal, also verschiedene Modi, das zu nutzen, sei es jetzt Desktop, Handy, Sprache. Das wird, glaube ich, die Zukunft sein. Und dahin entwickeln sich ja auch alle großen ChatGPT und Gemini und Copilot und so weiter.
Ich läster hier bei Good Work ja ganz oft über den Begriff Hybrid. Also deswegen, es gibt auch ein drittes Good Work-Prinzip. Also es gibt 5 insgesamt. Das eine haben wir jetzt ja schon hinreichend besprochen, Denken in Möglichkeiten. Und ein anderes ist digitale Balance. Und da geht es so um dieses Ausloten von analog und digital und vor allen Dingen auch diese Vorstellungswelt von Hybrid zu überwinden, weil ich finde, das ist ja so eine getrennte Kastendenke. Ja, hier ist das Digitale, hier ist das Analoge und wir bewegen uns entweder da oder da. Und ich arbeite sehr gern mit dem Begriff des Digital-Integralen. Wie geht dir das, wenn du darauf schaust? Glaubst du, dass sich die Welten perspektivisch noch viel mehr vermischen werden, dass wir also vielleicht auch viel weniger so ausloten können, wo sind wir denn jetzt, oder findest du das eher dystopisch von der Vorstellung?
Ich habe neulich eine Studie gelesen dazu, das hat Menschen gefragt, abhängig davon, ob sie Millennial sind oder Boomer oder Gen Z oder Gen Alpha, in welcher Welt man sich wohler fühlt. Und es gab zwei Möglichkeiten, online oder offline. Und also vielleicht wenig überraschend, fühlen sich jüngere Leute mittlerweile wohler in der Online-Welt als in der Offline-Welt. So, bevor ich sage, was ich dazu denke, dann noch ein anderes Beispiel, worüber ich sehr viel nachgedacht habe. Als die Apple Vision Pro, das ist das Virtual Reality Headset von Apple, als das gelauncht wurde, haben die eine große Produktdemonstration gemacht, und da war Tim Cook auf der Bühne und hat gesagt, das ist das neue Art des Computing. Und da gab es so einen Trailer, da haben die so Anwendungsfälle gezeigt. Und da war unter anderem ein Trailer, da hat ein Vater mit seinen Kindern gespielt, und dadurch, dass ich Vater bin, hat mich das dann natürlich sofort meine Aufmerksamkeit getriggert. Und der hatte eine Vision Pro auf, während er mit seinen Kindern gespielt hat, und die Kinder, und hat dann ein 3D-Bild gemacht oder so, für so einen Moment. Und das sollte natürlich ein tolles Beispiel dafür sein, was jetzt alles möglich ist. Ich fand das extrem dystopisch, weißt du, weil wenn ich jetzt mit meinen Kindern spiele und da so eine Vision Pro habe, das ist eine Barriere, die ich gar nicht will, ja. Ich will dann in der Offline-Welt sein. Hier in Berlin gibt es zum Beispiel eine Anti-Smartphone-Fraktion. Man sieht immer überall so Aufkleber, ja, dass Leute sagen, hey, Smartphone ist auch schlecht. Ich lese gerade ein Buch, The Anxious Generation von Jonathan Haidt, glaube ich, wo auch darüber gesprochen wird, was Social Media für negative Konsequenzen hat, ja. Also ich glaube, es gibt auch so eine Backlash der Vermischung, ja. Also obwohl viele Leute sagen, die jüngeren Leute wollen viel mehr in der Online-Welt leben als die Älteren. Aber ich glaube, es gibt auch so einen Backlash, dass man sagt, Mensch, Social Media ist nicht nur gut, ja, sondern polarisiert uns auch. Und ja, da glaube ich schon, dass sich der Trend auch nochmal weiter fortsetzt. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wir leben ja, die Online-Welt ist super, macht toll, was man lernen kann und alles Mögliche. Aber wir sind ja immer noch Menschen. Und wir haben immer noch irgendwie Emotionen und brauchen eine Gruppe. Und das fände Absolut. Ich schade, wenn das komplett verwischen würde. Und so eine Vision Pro, das war für mich deshalb, ich war nie ein Fan. Und ich habe wirklich gehofft, dass die Vision Pro scheitert. Weil wenn du dir mal anschaust, was wir gerade jetzt schon für eine Pandemie der Einsamkeit eigentlich haben. Ja, junge Männer, junge Frauen, auch nach Covid. Viele mehr Leute, die sich einsam fühlen als je zuvor. Soziale Kontakte nehmen ab, Freundesgruppen nehmen klapp, auch Institutionen haben Probleme, sich aufrechtzuerhalten. Ah, und ich glaube, am Ende doch, auch da erkenne dich selbst, ja, wir sind soziale Wesen. Mhm. Und da fände ich es schade, wenn sich das komplett vermischen würde, ja, sondern da glaube ich schon, der Fußballverein um die Ecke hat auch schon noch seine Existenzberechtigung, ja.
Ja, total. Und ich finde auch, also diese Verschmelzung von digital und analog sehr gerne da, wo es eben nicht abgrenzt, wo es nicht abschottet, sondern wo es eher Verbindungen schafft, ja, wo es Dinge leichter, einfacher macht. Ja, eine Apple Vision Pro wäre dann in der Welt schon fast nicht mehr digital integral, sondern wirklich krass. Mhm. Online, ja, du bist dann wirklich in deiner digitalen Sphäre irgendwie gefangen, auch wenn du physisch da sitzt. Und dann, was du beschreibst, glaube ich, sind ja kleine analoge, wehrhafte Inseln, die man sich bewahren muss. Also, dass man sagt, okay, es gibt einfach Lebensbereiche, Situationen, Kontexte, die dürfen gern auch mal bewusst, du sagst auch Backlash, die dürfen bewusst mal analog sein. Und das beobachte ich tatsächlich auch. Vielleicht zum Ende nochmal. Wir sind jetzt gar nicht so tief eingestiegen in das, was du jetzt bei Oetker Digital machst. Ich habe verstanden, das soll man der guten Form halber nochmal vielleicht nachholen. Du versuchst vor allen Dingen das Thema Daten mit einzubringen und sozusagen, welche Daten können wir in den Produktentwicklungszyklus optimalerweise mit einbinden? Wo haben wir vielleicht noch Daten übersehen? Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen, dass wir das noch mal auch gut abgerundet haben und verstehen, was da deine Rolle ist.
Gern, ja. Also du musst dir vorstellen, wenn wir da auch noch mal ein paar Jahre zurückgehen, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann waren Konsumgüterunternehmen, die Markenprodukte gebaut haben, häufig in der Rolle, dass sie gewisse Kategorien im Supermarkt entwickelt haben, ja, Innovationen auf den Markt gebracht haben, neue Ideen hatten und die zu den Konsumenten brachten. Und Handelsmarken waren häufig Produkte, die kopiert haben, ja, die vielleicht günstiger waren. Es gibt ja auch heute sehr viel, die auch, sagen wir mal, vielleicht eher häufig ja eher über den Preis gekommen sind und jetzt nicht so ein innovatives Potenzial hatten. Das hat sich aber schon verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es gibt dadurch, dass Handelsunternehmen ja sehr viele Daten von Kunden haben, können die auch sagen, Mensch, wir wollen jetzt auch mal neue Produkte selber entwickeln, die auch eine neue Art, neue Selbstverständnis haben von Handelsmarken. Und das gelingt denen auch sehr gut, ja, es sind auch viele gute Produkte. Aber das ist natürlich die Frage für Markenunternehmen, okay, wie reagieren wir jetzt darauf? Und ich glaube, eine Antwort sollte auch sein, dass man schaut, okay, ja, wir sind natürlich abgeschnitten von Daten und können nicht so einfach auf die zugreifen, weil eben der Handel diese Daten hat. Wir wissen also eigentlich nur, was reingeht in den Handel und dann auch irgendwann was rausgeht. Aber was da drin passiert, das wissen wir nicht. Deshalb hat man, haben viele Unternehmen in den letzten Jahren, so auch die Oetker-Gruppe, aber auch Nestlé, Unilever, haben Unternehmen dazugekauft, die denen eine bessere Möglichkeit geben zu sehen, was in dieser Blackbox passiert. Aber jetzt hat man vielleicht ein paar mehr Daten, ja, aber jetzt ist ja die Frage, wie kann ich die jetzt eigentlich auch zur Anwendung bringen? Also wer muss eigentlich welche Daten haben? Wie kann ich die auch in einem Unternehmen auch verteilen? Das ist auch eine unserer Aufgaben. Ich mache dir mal ein Beispiel. Also Dr. Oetker hat eins der erfolgreichsten Bücher überhaupt in Deutschland, das Schulkochbuch, das ist das meistverkaufte Kochbuch der Welt, ja, da wusste ich auch nicht.
Nach der Bibel?
Ja, ist wirklich so, ja. Rezepte spielen eine große Rolle für Dr. Oetker online und der Großteil der Visits, der Menschen, die Dr. Oetker online sehen, die setzen sich mit den Rezepten auseinander. So, jetzt wäre es ja auch toll zu, wenn du jetzt mal in so ein Unternehmen reinschaust, wäre es ja toll zu wissen, welches Rezept eigentlich gut funktioniert online. Ja, also welches wird am meisten geklickt, wo verbringen die Leute am meisten Zeit, wo können wir davon ausgehen, dass sie es viel gebacken haben. Und jetzt ist das eine relevante Information, die aber auch zum Beispiel für das Social Media Team sehr wichtig ist. Also jetzt müssen die ja auch wissen, gerade läuft irgendwie der Kuchen XY super gut, dann machen wir doch da mal einen Post. Oder auch die Newsletter-Kommunikation muss ja davon auch, die müssen das ja auch wissen, was da funktioniert. Oder auch, also wie können wir, letztlich ist es auch, die geben Daten auch eine Möglichkeit, Kommunikationsströme in Unternehmen zu verbessern, indem man einfacher, programmatischer den Menschen die Informationen zur Verfügung stellt, die sie brauchen, ohne dass sie immer zwingend ein Meeting machen müssen. Also die sollen sich alle treffen und alle miteinander reden, aber es wäre doch auch ganz gut, wenn jeder Social Media Manager zum Beispiel einmal die Woche eine E-Mail bekommt und dann weiß, das sind die Rezepte, die gerade in den und den Ländern besonders gut funktionieren und das wäre doch ein toller Content für deine Social Media Seite oder für den Newsletter oder für die Rezepte oder was auch immer. Also wir versuchen Daten jetzt in den zwei kleinen Beispielen aufzubereiten, zu strukturieren und dann in die Darreichungsform zu bringen, wo wir, wo die Gruppenunternehmen in der Gruppe bessere Entscheidungen treffen können. Das können Preise sein, Innovationsentscheidungen, das können solche Content-Entscheidungen sein, wie ich sie gerade angesprochen habe oder viele andere. Und um dadurch bessere Entscheidungen zu treffen, die dann am Ende im besten Fall in Produkten enden, die ja irgendeinen Mehrwert bieten. Ja, die Leute gut finden, mit denen sie gerne backen oder die sie gerne essen.
Die Menschen, die gut work hören, die schätzen das, glaube ich, auch immer sehr, wenn wir am Schluss nochmal so ein bisschen so ein Wrap-up haben, wo wir sagen, naja, wenn wir uns jetzt, egal ob wir jetzt unternehmerisch tätig sind oder ob wir jetzt in einem Angestelltenumfeld uns bewegen, mit was für Future Skills sollten wir uns auseinandersetzen? Also ich habe zum einen bei dir rausgehört, dieser Mut, auch Dinge auszuprobieren, früher in dieses Fail-Fast zu kommen, ja, und Dinge, also eben nicht, wenn sie absolut sicher sind, nur zu verfolgen, sondern schon früher da sich auf die Spur oder auf den Weg zu machen. Dann eine Lernbereitschaft, habe ich gehört, also ganz viel Offenheit, also gerade auch im Zusammenhang mit KI. Was würdest du da den Unternehmern, den Unternehmerinnen ins Heft schreiben und sagen, darauf solltet ihr achten in eurem Unternehmen, dass die Bereitschaft wirklich da ist bei den Menschen, dass das wirklich vollzogen wird? Was würdest du sagen, was ist da ganz wichtig?
Du meinst, was müssen Unternehmen machen, damit Menschen bereit sind, Neues zu wagen?
Genau. Oder auch Neues auszuprobieren.
Ich glaube, da ist die entscheidende Frage, wie kann man den einzelnen Menschen, der etwas Neues wagt, zum Helden machen? Ja, also es ist fast eine soziologische, also wenn jetzt die Person, die mal was Neues probiert und stell mal vor, machen wir mal ein fiktives Beispiel. Unser Algorithmus würde sagen, bietet die Pizza jetzt zu dem Preis an und nicht zu dem Preis. Ja? wenn ich das jetzt mache, aber ich habe 10 Jahre lang den Preis immer genommen, den ich eigentlich jetzt nicht nehmen soll. Und das, was ich jetzt da mache und was die Maschine rausgegeben hat, ist doch nicht so gut, wie man das gedacht hat, weil irgendwelche Faktoren da noch reingespielt haben, die wir nicht bedacht haben. Bin ich dann der Doofe, ja, weil ich was falsch gemacht habe, oder bin ich dann jemand, der mal was ausprobiert hat, weißt du, und beim nächsten Mal wird es besser. Und ich glaube, das macht einen enormen Unterschied. Also wie kann ich eigentlich einzelne Menschen zum Helden machen, die Lust haben und den Mut haben, etwas Neues zu riskieren? Und manchmal ist das Risiko ja gar nicht so groß, ja, also
es ist nicht immer gleich das Atomkraftwerk, was in die Luft
genau
fliegt.
Genau, ja? Also
muss man ehrlicherweise aber trotzdem, auch mal anerkennen.
Trotzdem, Leute wollen ihren Job gut machen. Und wie kann ich die Leute zum Helden machen? Und das ist, glaube ich, eine psychologische, organisationspsychologische Frage, die sich viele Unternehmen stellen müssen. Nämlich, wie baue ich den Leuten ein kleines Podest? Und dann kann es auch durchaus auch cheesy sein, indem man dann zum Beispiel einen Innovationspreis auslobt oder in der Mitarbeiterzeitung sagt, guck mal, hier ist was, haben wir mal was ausprobiert. Dann ist erstmal schiefgegangen, dann haben wir das nochmal gemacht und der kriegt dann und der wird dann nochmal gelobt von jemandem. Ja, also es ist manchmal auch Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen, die aber, glaube ich, ganz wichtig sind, um eine ganz zentrale Frage für Unternehmen zu beantworten, ist, wie zeichne ich eigentlich die Leute aus, wie gebe ich denen die Recognition, die so handeln, wie ich es will, und ich schlage vor, dass eine gute Handlungsweise sein kann, dass man die auszeichnet, die auch KI-Tools nutzen, weißt du, die in diese Richtung gehen, die mal was probieren, so, und die das auch teilen, was sie da gelernt haben. Denn schau mal, das ist ja für alle neu, ja. Das gab es ja vor 5 Jahren noch gar nicht, was wir hier haben. Und wir können jetzt entweder entscheiden, okay, wir machen alles so weiter, oder aber wir, mal Microsoft Excel Beispiel zu bleiben. Wir sind jetzt mal eine Firma, die jetzt Microsoft Excel einführt, ja, und sagt, wir wollen das jetzt alles mal nutzen und jeder findet raus, wo er dafür Nutzen haben kann. Und deshalb, glaube ich, ist für mich das Wichtigste, wie kann man Leute zu Helden machen, die etwas neu machen.
Und was du ansprichst, ist ja auch so ein Experimentierfeld schaffen, also so eine Art Safe Space, wo man sagt, hier ist es jetzt wirklich auch möglich, dass wir uns mit diesen Tools, die es jetzt gibt, überhaupt erstmal verproben, dass wir es erstmal ausprobieren, da auch eine Lust drauf zu machen und zu sagen, da geht es jetzt erstmal vielleicht gar nicht darum, sofort eine Effizienzschraube, die wir ja, du hast es ja sehr schön anschaulich geschildert, durchaus drin haben, sondern dass wir überhaupt erstmal uns trauen. Ich gehe jetzt mal vom ganz normalen Mitarbeitenden aus, der jetzt nicht gleich das super nächste Geschäftsmodell entwickelt, dass der einfach mal die Hürde möglichst gering findet, überhaupt mal in Berührung zu kommen mit den Tools und zu sagen, ja, es geht jetzt erstmal nichts kaputt. Ich bin jetzt erstmal nur im Experimentierfeld. Von mir aus nenne es spielerisches Lernumfeld.
Ja, total. Ich weiß noch, also als ich ein Jugendlicher war, es gibt Jugendliche, die haben einen Computer bekommen und da haben die gesagt, probier einfach mal rum. Ja, und manche Leute haben Computer bekommen und sagen, bloß keine Viren runterladen, ja, oder mach bloß nichts kaputt. Und ich glaube, dass die Leute, die da auch ein bisschen mehr Freiheit hatten und es auszuprobieren, wahrscheinlich mehr Lust darauf entwickelt haben, das auch auszutesten, ja, als das Gefühl hatten, es sofort alles falsch machen zu können. Ich glaube, das Gleiche gilt sozusagen auch im heutigen AI, beginnenden AI-Zeitalter.
Genau. Wenn man dazu nochmal das Thema Data Literacy ein bisschen anreichert und sagt, dass wir künftig auch wirklich in der Lage sein müssen, datenbasiert Entscheidungen zu treffen, dann haben wir, glaube ich, schon ein ganz gutes Paket. Dann haben wir eine Lust auf das Neue, das spielerische Ausprobieren, das auch, wie du so schön sagst, Menschen zu Helden oder kleines Heldentum für Ideen und Ideenreichtum. Da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Strauß geschnürt. Lieber Alex, wir sind am Ende angekommen, und wenn wir in so einer Zukunft sind, wo die Leute Lust haben, digital optimistisch zu sein, wenn wir da mal so von ganz oben drauf gucken, was ist das Gute daran, wenn wir digital optimistisch in die Zukunft schauen?
Also für mich ist es ja fast alternativlos, ja. Also ich weiß nicht, ich bin generell ein relativ optimistischer Mensch. Ich will mich auch nicht zu wiederholen. Ich glaube, ich habe mich früher mal, also vielleicht noch eine kleine Geschichte. Bevor Jeff Bezos Amazon gegründet hat, der war ein relativ erfolgreicher Investmentbanker. Und hatte eigentlich schon ein sehr gutes Einkommen und der hätte auch nicht Amazon gründen müssen. Ja, der hätte auch so ein tolles Leben gehabt. Aber der hat auf das Internet geschaut, es muss Ende der 90er gewesen sein, und hat gesagt, Mensch, da entsteht gerade was, was enorm wächst, ja, und was ihn total fasziniert. Und ich glaube, das entsteht gerade auch. Ja, ich glaube, das ganze Thema entwickelt sich gerade auch beim Thema künstliche Intelligenz. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, also mir liegt das sehr nah. Man muss digitaler Optimist sein, aber wenn man doch sich dafür interessiert und Lust hat, was Neues zu entdecken, dann ist, glaube ich, jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit, um sich dem Thema zu öffnen, weil gerade wirklich was Neues passiert. Ja, und viele neue. Und ich glaube, gerade entstehen oder in den nächsten Jahren werden viele Unternehmen entstehen, die die nächsten 20, 30 Jahre prägen werden. Und da mit einem offenen Augen durch die Welt zu laufen und zu verstehen, was man da auch machen kann, was man da nutzen kann oder wie man davon profitieren kann oder vielleicht interessiert es einfach einen auch nur, das ist, das interessiert mich. Und deshalb, das ist vielleicht etwas, was man bekommt, wenn man ein digitaler Optimist ist.
Sehr schön. Vielen Dank für dein optimistisches Credo für das Neue und das in einem Podcast, der ja sagt, neu allein ist kein Selbstzweck. Also von daher hast du hier wirklich mal Airtime bekommen, dem Neuen das Wort zu reden. Ist nicht selbstverständlich bei Good Work und trotzdem wunderbar. Danke, dass du uns mitgenommen hast in das Land der Möglichkeiten, nicht nur dort zu denken, sondern auch zu handeln. Und ich bin gespannt, was alles noch bei den digitalen Optimisten an Geschäftsideen und Geschäftsmöglichkeiten auftaucht. Ich bleib auf jeden Fall dir sowieso kollegial verbunden und freue mich da, die neuen Ideen zu entdecken. Vielen Dank, lieber Alex.
Vielen Dank für die Einladung, Jule.
Da war ganz viel Begeisterung und auch Optimismus drin in dem Gespräch. Das hat mich persönlich sehr gepackt, auch wie Ideen nicht nur entwickelt werden, sondern auch wirklich in der Umsetzung kommen. Da ist er wirklich ein tolles Vorbild, Alex. Und ihr wisst, Denken in Möglichkeiten, mein kleines Privat-Geheim-Prinzip, dem ich immer wieder auf die Spur gehe, sowohl hier im Podcast als auch, ich werf mal einen kleinen Schatten voraus, auch wieder im Publizistischen. Es gibt da etwas am Horizont, was sich abzeichnet. Mehr dazu später. Ich wollte es nur schon mal ein bisschen anteasern. Und das ist übrigens auch eins der Themen, die ich immer wieder auf Bühnen rund um das Thema Arbeitskultur teilen darf, wo ich bei meinem Publikum immer spüre, da geht gedanklich eine Tür auf und das macht innerlich ein Stück weit frei und gibt einem auch das Gefühl, wieder das Heft des Handelns in der Hand zu halten. Und genau darum geht's. Also, wenn ihr dazu Unterstützung braucht, meldet euch gerne. Ihr wisst, wo ihr mich findet. info@goodwork-salon.de. Für heute aber erstmal habt einen schönen Tag. Hinterlasst wie üblich ein paar Sternchen bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Bleibt uns gewogen und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work.